Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 60. Teil und möchten heute über Nahtoderfahrungen sprechen. Dazu mit mir im Studio Fritz Dengel. Danke dir, dass du über das Thema mit uns sprichst.
Gerne.
Nahtoderfahrungen sind ja so ein bisschen so geheimnisvolle Dinge, die man immer öfter hört heute. Also Menschen, die irgendwie im Sterben sind oder und dann hinterher berichten, was sie so erlebt haben, ist ja nichts Seltenes mehr. Also die Medien sind ziemlich voll davon, was diese Nahtoderfahrung betrifft. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, was sind das eigentlich Nahtoderfahrungen? Wie bewertet man diese? Also sowohl biblisch als auch vielleicht, wir sind beide keine Ärzte, wir können medizinisch mal ein bisschen reingucken, was das sein kann. Wir können schauen, was die Bibel dazu sagt natürlich. Vielleicht Ellen White. Und natürlich, weil es in der Sendung Eisberg voraus ist, was es mit den letzten Tagen zu tun hat. Mhm. Also sind Nahtoderfahrungen eine Sache, die speziell für die letzten Tage interessant für uns sind. Vielleicht fangen wir mal an, was sind das eigentlich, Nahtoderfahrungen?
Nahtoderfahrungen. Sagt ja eigentlich das Wort schon, nahe am Tod, und da machen die Menschen Erfahrungen. Im Regelfall reden wir so vom klinischen Tod, ja, also wo quasi das Herz aussetzt, aber doch noch das Gehirn noch einige wenige Funktionen hat. Und dort passiert es oft, dass Menschen, oder dass Menschen, in Deutschland gibt es offenbar etwa 4 bis 5 Millionen Berichte darüber, also Menschen, die das erlebt haben, dass Menschen dann in diesem Zustand, in diesem Stadium, in dem sie sich befinden, Dinge sehen, die über das Natürliche hinausgehen. Und dann berichtet man von sogenannten Nahtoderfahrungen.
Ich glaube, das Typische, was man immer so kennt, was immer berichtet wird, ist so dieses Licht, auf das sie zugehen.
Genau.
Einige Berichte habe ich gelesen von Menschen, die sagen, ich habe Christus gesehen. Ich habe einige sagen, ich habe eine Hölle gesehen, wo Leute gequält wurden. Andere sagen, ich habe viele Engel gesehen, die mit mir gesprochen haben. Oder ich habe meinen verstorbenen Großvater gesehen.
Wie er im Himmel sitzt und mir zuwinkt und sich freut und so weiter. Ja.
Genau, also so verschiedene Sachen. Also je nachdem, wer das hatte, dieses Erlebnis, und man schaut sich die Berichte dazu an, dann werden solche Dinge erzählt. Also sehr unterschiedlich, aber was man relativ oft hört, finde ich zumindest die Berichte, die ich gelesen habe, relativ viele Menschen sprechen von so einem Licht, das sie sahen. Und meistens sind es noch Berichte, entweder die den Himmel beschreiben oder die Hölle beschreiben. Also diese altkirchliche, katholische Sicht von so einem brennenden Keller,
genau,
mit Schwefel,
genau,
wo Menschen gequält werden.
Genau.
Aber das sind so die Dinge, die man oft hört in Verbindung mit Nahtoderfahrung.
Genau.
Jetzt, du hast schon gesagt, also sowas kommt gar nicht so selten vor. Ich habe viele Berichte gelesen darüber. Jetzt ist das immer so ein bisschen in der Wissenschaft die Frage, wie sind diese Dinge zu bewerten? Also ich meine, es sind ja nicht nur wir Christen, die uns damit auseinandersetzen, sondern auch einfach die Menschen in der Welt und auch viele Wissenschaftler, die sich fragen, was hat das eigentlich damit auf sich? Ja. Ich weiß nicht, ob du die wissenschaftlichen Berichte mal gelesen hast, denn wir alle sehen ja, sowas gibt es, Menschen berichten davon.
Genau. Tatsächlicherweise, also es gibt ja die gängige Annahme, dass eben Menschen, die in diesem Stadium kommen, dass die Wissenschaft beschäftigt sich ja mit dem Thema Nahtod auch. Mhm. Ja. Also sie wollen ja wissen, was ist das für ein Phänomen. Ja. Da gibt es ja Forschungen, da wird alles Mögliche angestellt, um zu erklären, was passiert da eigentlich. Ja. Bis jetzt sind sie noch auf keinen grünen Nenner gekommen, also dass man sagt, ja, wir wissen das jetzt genau, ist alles klar, passt ja, aber man nimmt viele Dinge an. Ja. Und gängige Annahmen bei uns auf unserer Ebene, ja, die jetzt nicht das Spirituelle betreffen oder über den Menschen hinaus, ist einfach das, dass man sagt, in einem bestimmten Stadium, wenn Gehirnzellen immer mehr und immer mehr absterben, dass da chemische Prozesse, Reaktionen im Gehirn eine Rolle spielen, die dann dazu führen, dass ein Mensch, ich sag jetzt mal, halluziniert oder Dinge sieht oder hört oder was auch immer, ja, die dann dadurch erklärbar werden, so wie die Wissenschaft. So ist es die gängige Annahme. Vielleicht hast du auch noch ein Zitat dazu oder zwei, was die Wissenschaft dazu sagt. Aber die Frage ist halt, was passiert da wirklich? Das ist ja das, worum es geht.
Also was ich so gelesen habe, ich habe mal bei verschiedenen Neurologen mal geschaut, also was haben sie, wie erklären sie sich diese Phänomene? Und die Neurologen sagen zumindest, das gibt es. Also sie kennen das, sie kennen von Menschen, die davon berichten. Sie sagen, was sie untersuchen können, zumindest so weit, wie es geht, ist, was sie vermuten, was es sein kann. Also sie sagen, viele sehen dieses Licht. Und habe ich von mindestens 2, sogar 3 Neurologen gelesen, die sagen, das könnte mit der Anatomie des Sehnervs zusammenhängen. Also dass, wenn ein Mensch stirbt, und man sagt jetzt, hat es vorhin schon angesprochen, diesen klinischen Tod. Wenn ein Mensch stirbt und klinisch tot ist, meint also, dass die Herzkurve ist auf Null, also dass kein Pulsschlag mehr. Und auf der anderen Seite, die Lunge funktioniert nicht mehr, also da gibt es keinen, das Zwerchfell arbeitet nicht mehr, es gibt keinen Sauerstoff, keine Sauerstoffaufnahme mehr im Blut. Dann hat man jetzt das Problem, also dann würde man sagen, er ist klinisch tot. Das Herz schlägt nicht mehr, da ist keine Atmung mehr, klinisch tot. Jetzt, der Körper, also die Zellen, die arbeiten ja noch. Also die werden jetzt nicht mehr mit frischem Blut versorgt und sie können keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. Nur noch das, was jetzt noch im Blut drin ist. Das nehmen die Zellen auch noch auf. Deswegen, der Körper arbeitet noch, der lebt auch noch, auch wenn er klinisch tot ist. Und der wird so lange auch noch biologisch am Leben sein, solange wie die Zellen noch Sauerstoff aufnehmen können und Kohlendioxid abgeben können. Aber irgendwann kommt man zu so einem Punkt, wo zu viel Kohlendioxid im Körper ist.
Genau.
Und er kann es nicht mehr ausatmen, er kann es nicht mehr abgeben, Sauerstoff nimmt er nicht mehr auf. Und dann fallen so nach und nach die einzelnen Zellen aus. Und das passiert eben auch im Gehirn, also im ganzen Körper sterben die Zellen. Und da sagen die Neurowissenschaftler, es ist denkbar, dass wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt, dass man in so einen Zustand kommt, dass man plötzlich komische Dinge sieht. Man kennt das so von anderen Fällen, wenn Menschen Sauerstoffmangel haben und plötzlich sehe ich sah irgendwie plötzlich komische Dinge, aber ich fing an zu halluzinieren. Und sie sagen, das könnte sein, im Zustand, in dem Moment, wo sie sterben. Das ist ja genau der Fall ist ja da. Die Zellen haben keinen Sauerstoff, die Zellen gehen langsam kaputt. Und dann erklären sie, dass diese Lichtblitze wahrscheinlich von den Augennerven kommen, die wirklich, dass sie dieses helle Licht sehen. Aber tatsächlich sagen die Wissenschaftler auch, genau wissen wir es nicht. Also wir können bestimmte Dinge nicht untersuchen. Wir sehen auch so ein Flackern hier und da in Gehirnarealen. Ganz besonders stark betroffen, sagen sie, sind Gedächtniszellen, also die Dinge, wo unsere Erinnerungen gespeichert sind. Was da jetzt also zusammenkommt, also sie erklären das, also sie können das mehr oder weniger wissenschaftlich erklären, eine Annahme treffen, was es sein könnte, aber eine endgültige Annahme, also einen endgültigen Schluss können sie nicht ziehen. Ja. Das schafft die Forschung noch nicht und nicht mit den Mitteln, die Neurologie momentan hat.
Genau.
Aber es gibt so Ideen, warum das wo so sein kann. Also wie vielleicht medizinisch, wir beide als Laien, aber zumindest, dass wir so zusammen gelesen haben, das ist vielleicht das.
Ja klar, es gibt ja darüber, wie ich schon vorher sagte, es gibt ja ganze Forschungsabteilungen, die sich mit sowas befassen, beschäftigen und da gibt es auch genug Aussagen dazu, wie man das auf medizinischer Ebene erklären kann. Ja. Mhm. Und es muss auch nicht unbedingt nicht stimmen.
Genau.
Ich glaub, ja, also das ist eine normale chemische Reaktion, die man kennt, die man so auch nachweist. Ja.
Ich glaube, wir können sagen, es gibt... Also, solche Bilder, also die Menschen sehen, wir können nicht ausschließen, dass sie von Gott sein können, wir können nicht ausschließen, dass sie vom Teufel sein können und wir können nicht ausschließen, dass es Sauerstoffmangel im Gehirn ist.
Genau.
Also erstmal müssen wir sagen, es könnte irgendwie, wenn wir ganz nüchtern das betrachten, müssen wir erstmal sagen, es kann ein medizinisches Phänomen sein, es kann tatsächlich eine Eingebung von Gott sein, es könnte eine Eingebung vom Teufel sein, wir wissen es nicht, müssen wir erstmal gucken, was ist denn dahinter.
Genau.
Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, was sagt denn die Bibel, was sagt Ellen White dazu? Vielleicht können wir die biblischen Sachen uns mal angucken. Ich meine, die Frage ist überhaupt, sagt die Bibel überhaupt irgendetwas über Nahtoderfahrung? Ich meine, wenn wir jetzt in eine Konkordanz gucken, Nahtoderfahrung finden wir nichts.
Finden wir nichts, ne.
Was wir aber machen können, wir können natürlich die Dinge, die uns beschrieben werden, die können wir natürlich biblisch analysieren.
Genau.
Also wenn jemand sagt, ich war tot und ich habe den Himmel gesehen und da saß irgendwie mein Großvater und hat mir gesprochen und gesagt, du sollst noch nicht sterben oder so ein typisches Bild, dann kann ich das ja auf jeden Fall biblisch bewerten.
Genau, richtig.
Wenn ich es auch als Laie nicht medizinisch kann, aber ich kann biblisch sagen, ist es wahr oder ist es falsch.
Genau. Also die Phänomene, die du beschreibst, die sind ja tatsächlich sehr häufig in der Nahtoderfahrung. Menschen finden sich plötzlich irgendwo wieder, unten oder oben, ja, sage ich mal. Mhm. Und erzählen, was sie wohl gesehen haben und was ihnen irgendein Wesen, das nicht mehr existiert, also Todes- oder ein himmlisches Wesen, ja, sagt. Ja. In diesem Kontext gibt es keine Nahtoderfahrung in der Bibel. Da werden wir nichts finden. Ja. Es gibt, ja, nennen wir es mal Fakes, ja, in der Bibel, wo gewisse, so ein paar wenige Stellen, wo jemanden erscheint, ja.
So,
genau, können wir vielleicht auch nachher nochmal gesondert darüber sprechen. Aber in diesem klassischen Sinne, Nahtoderfahrung, was wir jetzt, was man heute auf YouTube, man findet auf YouTube ja tausende von Videos, Nahtoderfahrungen und viele sind eben aus dem Bereich Himmel. Ich war im Himmel, Gott hat mir was gezeigt, mein verstorbener Onkel hat mir was gesagt und so weiter. Das finden wir in der Bibel nicht. Das muss auch unbedingt anhand der Bibel geprüft werden, diese Erfahrungen. Sonst können wir nachher nicht wissen, woher wirklich das kam, was ich gesehen habe. Oder,
ja. Genau, so was ja immer wieder, vielleicht kennst du das, was immer wieder gesagt wird, wenn es um christliche Berichte zu Nahtoderfahrungen gibt, also wie bewerten wir Christen das, da wird ganz oft 2. Korinther 12 genannt. Das ist die Geschichte von Paulus. Von Paulus. Ja, wir können mal reingucken, vielleicht lesen wir es mal. 2. Korinther 12 ist so eine typische Bibelstelle, die man immer wieder zu hören bekommt, wenn es um Nahtoderfahrungen geht. Das ist 2. Korinther 12 und ich lese einfach mal die Verse 2 bis 5 vor. Da sagt Paulus hier, ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen, aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Das ist ja hier, also Paulus selbst spricht höchstwahrscheinlich von seiner eigenen Bekehrung. Mhm. Also auf dem Weg nach Damaskus, was ist passiert? Damals, genau, vor 14 Jahren. Wir wissen in der Geschichte, also Paulus ist da ist blind geworden, also er sah so ein helles Licht.
Ja.
Man hörte auch was, seine Begleiter zumindest, sie hatten gemerkt, da ist irgendwas, aber sie konnten das nicht verstehen, was da gesagt wurde. Und Paulus hörte unaussprechliche Worte.
Ja.
Also Dinge, die er nicht wiedergeben kann.
Ja.
Und als er aus dieser Vision kam, war blind für Tage,
bis er
wieder sehend gemacht wurde von Gott.
So.
Und es wird oft gesagt, Paulus hatte hier eine Nahtoderfahrung. Wie stehst du dazu? Würdest du sagen, das war eine Nahtoderfahrung?
Nein. Also ich beziehe das auch definitiv auf eine Vision. Und das ist ja, Träume, Gesichter, Visionen sind in der Bibel etwas Gängiges unter Propheten, Evangelisten, Patriarchen und so weiter. Ja. Das ist was ganz Gängiges. Also das haben die im Prinzip alle gehabt. Ja. Alle, die kanonisch in der Bibel erwähnt sind, haben mit Sicherheit sowas schon erlebt. Ja. Also das ist was ganz Gängiges in der Bibel. Im Gegenzug dazu, die klassische Nahtoderfahrung, die wir heute, von der wir heute oft hören, was Menschen berichten, die findest du in der Bibel überhaupt nie. Es wäre jetzt ein sehr seltsames Phänomen, das jetzt hier zu finden von Paulus, aber sonst gibt es überhaupt sowas gar nicht in der Bibel. Also es wird hier von einer Vision gesprochen, ganz klar. Er hat Dinge gesehen und gehört, die kommen direkt aus dem Himmel, die kommen, er schreibt ja hier, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ja? Mhm. Also er war wirklich nah bei Gott.
Gottes Thron, also bis ins Paradies, genau, so dritte Himmel. Es,
genau. Mhm.
Ist ja, er sagt ja auch, der hat irgendwie unaussprechliche Worte gehört, also Dinge, die er gar nicht wiedergeben kann.
Ja.
Ist ja auch ungewöhnlich, also für das, was wir als Nahtoderfahrung kennen, die Leute sprechen davon und sagen, das und das und das habe ich gesehen.
Mhm.
Und das wurde mir gesagt, er sagt, es ist unaussprechlich, was ich hörte.
Ja.
Er hat das später auch nicht mehr viel darüber gesagt, also er konnte es auch nicht wiedergeben. Es war halt ein Erlebnis, hat ihn geprägt. Mhm. Aber es war auch kein, also Paulus ist hier nicht gestorben. Also da ist keine Begebenheit, wo er sagen würde, Paulus ist hier ist tot umgefallen oder so. Ganz im Gegenteil, er wurde noch geführt.
Genau.
Er ist selbstständig noch gegangen. Also ja, es wird manchmal erwähnt hier, aber es ist tatsächlich eine Vision, es ist keine Todeserfahrung.
Genau.
Jetzt, wir können vielleicht mal gucken, was sagt denn die Bibel noch so? Also was haben wir so an hilfreichen Zeugnissen in der Bibel, die uns helfen einzuschätzen, dass das, was da gesagt wird, also wenn jemand sagt, ich hatte deine Nahtoderfahrung, ich habe den Himmel gesehen und da hat mein Großvater mir gesagt, du sollst noch nicht sterben, sollst noch leben und sollst noch irgendwas machen. Wenn ich das jetzt höre, jetzt kann ich ja, ich kann dem Menschen ja erstmal nicht vorwerfen, du lügst, das hat er vielleicht wirklich gesehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dieser Mann lügt mich nicht an, er hat wirklich was gesehen. Mhm. Jetzt kann ich ja sagen, entweder das ist von Gott oder das ist vielleicht vom Teufel oder das ist einfach eine Halluzination gewesen durch die Unterversorgung mit Sauerstoff.
Mhm.
Jetzt muss ich die Dinge ja bewerten. Also wie kann ich das jetzt anhand der Bibel bewerten? Was kann ich jetzt machen, um zu sagen, das ist wahr oder das ist falsch?
Mhm.
Also nur die Information, jetzt nicht das Erlebnis. Ich will dem Mann jetzt nicht vorwerfen, dass er lügt, sondern ich will nur sagen, dieses Erlebnis beruht auf Wahrheit oder beruht auf Lüge.
Genau. Auf einer Täuschung oder auf,
auf Realität. Genau.
Entweder, wie du vorher gesagt hast, das Gehirn spielt mir einen Streich durch chemische Reaktionen oder Gott hat mir was gezeigt oder ist es ein Irrtum, also Satan hat mich getäuscht. Genau. Also genau. Die Dinge müssen wir klar auf eine Waagschale bringen erstmal.
Genau. Was, glaube ich, immer hilft, welche Texte, das haben wir, glaube ich, immer, das sind, glaube ich, die Texte, die kann man sich überhaupt mal merken, anstreichen in der Bibel. Oder, also auf jeden Fall Prediger 9, Vers 5 und 10.
Ganz genau.
Prediger 9. Da heißt es dann in Vers 5, denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Und Vers 10. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Also, ich heiße, wenn jemand stirbt, dann gibt es für ihn kein Wissen mehr, keine Weisheit, keine Wissenschaft, keine Gedanken mehr. Wäre jetzt also kurios, wenn jemand zu mir spricht, der gestorben ist. Also wenn ich so eine Erfahrung habe und es spricht mein verstorbener Großvater zu mir, dann muss ich sagen, das ist eine Täuschung.
Genau.
Ob das mein Gehirn war oder ob der Teufel da mit reingespielt hat, kann ich erstmal nicht sagen.
Genau.
Aber das ist auf jeden Fall ist es nicht real, was ich da sehe.
Absolut. Wir haben auch Johannes Kapitel 5 zum Beispiel. Eine ganz klare Sache. Wo Jesus spricht und sagt in Vers 28, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus macht es deutlich. Paulus macht es deutlich in 1. Thessalonicher 4. Daniel im Alten Testament macht es deutlich, wenn ich vielleicht ganz kurz noch
mal... Ist interessant vielleicht bei dem Text, also ja. Christus sagt, sie sind in den Gräbern.
Wenn ja, genau. Stimme.
Sie sind nicht im Himmel oder in der Hölle, sie sind
das
in den Gräbern.
Genau. Und wann wird dieser Zustand beendet? Bei der Wiederkunft, wenn sie die Stimme Gottes hören, wenn er sie rufen wird. Ja.
Dann kommen sie aus dem Grab hervor. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden verstorben im Himmel sehen würde, in meinem Nahtoderlebnis,
genau.
Dann wüsste ich, das ist also keine Realität.
Genau. Wozu würde dann auch Jesus wiederkommen? Wen will er denn auferwecken, wenn die im Himmel sind?
Genau.
Die Leute. Ja? Interessant. Und nochmal, jetzt haben wir von Jesus, Paulus sagte das auch in 1. Thessalonicher 4, das kann man auch nachlesen, das spricht auch ganz deutlich, eigentlich das gleiche Thema, was wir eben hier gelesen haben in Johannes 5. Und Daniel spricht interessanterweise im letzten Kapitel, Vers 12, beziehungsweise der Engel sagte es ihm dann am Ende, der allerletzte Vers.
Das hatte ich doch jetzt gerade mit, letzte Sendung, glaube ich, mit Reinhard. Da hatten wir diesen Text. Daniel 12, ne?
Daniel 12, genau.
Genau.
Allerletzte Vers.
Ist der letzten Woche gerade. Genau, finde ich genial, diesen Vers. Genau.
Genau, und du sagst dem der Engel, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage.
Genau, also deutlich. Also selbst Daniel ist noch nicht im Himmel.
Natürlich. Er wird ruhen, er wird zu Grabe gelegt und wird auferstehen am Ende der Tage. Also sowohl im Alten als auch im Neuen Testament haben wir eine klare Aussage darüber, was mit den Toten passiert. Das heißt, erscheint mir bei meinen Nahtoderfahrungen ein toter Mensch aus dem Himmel, ne? Was ja häufig ist.
Aus der Hölle.
Ja. Da muss ich mir eine große, große Frage stellen. Denn wir wissen, dass am Ende der Zeit, da werden wir sicherlich nachher auch zu sprechen kommen drauf, am Ende der Zeit Satan mit einer außergewöhnlichen Kraft wirken wird, um Menschen zu verführen. Und wen kann er verführen? Der sagt, ich brauche die Bibel nicht. Ich habe meine Erfahrungen.
Absolut, genau. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und ich denke auch, also zunächst muss ich mal sagen, also wir können jetzt, also was wir nicht machen können, wir können nicht sagen, das ist alles irgendwie falsch und fake und so. Also wenn Gott jemandem auf dem Sterbebett etwas zeigt und sagt, du sollst noch leben, dann kann ich nicht sagen, das ist falsch. Nur ich kann halt, was ich bewerten kann, ich kann sagen, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Ja. Das kann ich sagen, ist es, also wobei, noch nicht mal das kann ich ganz ausschließen, aber ich kann zumindest sagen, ist es wahr oder ist es falsch?
Ja.
Das sind zumindest die Sachen, die ich bewerten kann. Dass Gott jemanden, der am Sterben ist und er ihm noch Zeit gibt und ihm eine Vision gibt zum Beispiel, das kann alles sein.
Oder zu seiner Bekehrung führt. Genau.
Da gibt es auch Fälle, ja. Genau, da könnte ich jetzt nicht sagen, das ist falsch. Und ja. Das sollten wir uns verhüten. Interessant finde ich zum Beispiel die Geschichte in Johannes 11, die Geschichte von Lazarus. Lazarus war gestorben, er war schon seit 4 Tagen tot. Und dann wird er wieder lebendig. Und die Bibel berichtet nichts davon, dass Lazarus irgendwie gesagt hätte, oh Mensch, ich war im Paradies und es war ganz schön da und so. Ich konnte auf euch runtergucken. Wir haben diese, also auch beim Jüngling von Nein oder so, also diese, und
genau, die
bei dieser Tochter
des Jairus,
so weiter, ja. Da kennen wir nicht solche Begebenheiten, dass sie hinterher ein Zeugnis geben und sagen, ich bin da und da gewesen, es war schön. Warum hast du mich wieder lebendig gemacht? also warum bin ich wieder auf Erden?
Genau.
Ich hatte so eine schöne Erfahrung und ich wusste, es hätte so schön sein können.
Richtig. Auch im Alten Testament, Elia, ja, wo von der Witwe die Frau den Sohn...
genau, zum Beispiel.
Also genau, da gibt es wirklich viel und nicht ein Bericht, nicht ein einziger Bericht, nicht ein Wort darüber, dass einer sagt, oh, weißt du, wo ich war? Nichts.
Genau. Und es ist auch vielleicht wichtig zu sagen, gerade in der Geschichte von Lazarus, dass Jesus den Tod als einen Schlaf bezeichnet. Ja. Wir wissen, im Schlaf hast du kein Bewusstsein. Es wäre komisch, wenn dir jemand Totes irgendwas sagt, irgendwas erklärt. Also als hätte er Bewusstsein, als wäre er sich bewusst, was hier passiert.
Ja.
Die Bibel sagt ja, er kriegt nichts mit, was unter der Sonne geschieht.
Genau.
Also wir können die Sachen schon biblisch bewerten.
Mhm.
Jetzt gibt es natürlich auch ein paar schwierige Bibelstellen, die ja ganz gerne dazu genommen werden, also um zu sagen, Moment mal, das Zeugnis der Bibel ist aber dahingehend nicht richtig, denn es gibt mindestens eine Bibelstelle, die was anderes sagt. Mhm. Ich denke zum Beispiel an Lukas 16.
Mhm, ja.
Wir können, auch ohne das alles zu lesen, aber das können vielleicht, du kennst den Text bestimmt, und Zuschauer können das selber mal lesen. In Lukas 16 und dann von Vers 19 an bis Vers 31. Das ist die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus.
Genau.
Und da wird ja deutlich in dieser Geschichte, also Jesus sagt da, da waren zwei Leute, ein Reicher und der arme Lazarus. Und der Lazarus hat es nicht gut im Leben und der Reiche, der hat es sich wirklich gut gehen lassen. Und dann starben sie und dann sieht man plötzlich so eine vertauschte Rolle irgendwie. Der Lazarus war jetzt im Schoß Abrahams bei den ganzen Engeln. Und der andere, der reiche Mann, der saß irgendwie scheinbar auf einer Flamme, also im Feuer und litt Pein. Und er redet jetzt mit Lazarus und sagt, kannst du nicht meine Brüder warnen, damit sie nicht auch diese schlechte Erfahrung machen, die ich jetzt habe.
Mhm.
Und jetzt wird oft gesagt, Moment mal, Christus sagt hier deutlich, die beiden sind gestorben. Und die beiden haben aber Bewusstsein. Also die unterhalten sich ja miteinander. Also die wissen ja, was sie tun. Obwohl die Bibel sagt, im Tod ist kein Bewusstsein, also im Hades, ist ja,
genau.
Also das Totenreich oder auch Grab. Und Christus sagt ja, eines Tages wird er sie aus dem Hades zurückrufen bei der Auferstehung. Ist aber auch lange hin. Das heißt, wie ist diese Geschichte hier einzuschätzen?
Mhm.
Also hier sind Tote, die scheinbar Bewusstsein haben, sich unterhalten, während andere noch auf der Erde leben. Also, warne meine Brüder, die da noch sind.
Mhm. Ganz klar. Auf den ersten Anblick, wenn du die Geschichte liest, dann hast du scheinbar erstmal eine Bestätigung von Jesus, dass es das doch gibt. Ja. Also das Jenseits und dort sind sie dann gleich die Leute und die kommunizieren miteinander und so weiter. Ja. Im Kern geht es aber um etwas ganz anderes. Erstens, wir müssen die damalige Kultur auch verstehen. Was war damals gängige Denkweise, auch im Heidentum, ja, was auch die Juden kannten. Ja. Jesus hat immer wieder in Gleichnissen gesprochen. Ne. Und er verwendet Bilder, die damals verständlich waren, um etwas klar zu machen. Nimmt er einfach nur Bilder. Das ist ja das Phänomen eines Gleichnisses. Und damals war es ganz normal, dass die Leute, also das kam aus dem Heidentum, dass die an solche Dinge glaubten. Ja. Und dass dieses Bild war für die also geläufig, bekannt. Ah, okay. Aber die Frage ist, es geht nicht um das Bild, es geht nicht darum, was da Lazarus auf dem Schoß des Abrahams jetzt dort macht, sondern was sagt Lazarus? Und die Konversation zwischen Lazarus und dem Reichen, ja, die ist entscheidend. Und die Konversation, worum geht es da? Da sagt ja der Reiche, warne meine Brüder. Und Lazarus macht ihm deutlich, Moment, stopp. Er soll Mose und die Propheten hören. Er soll auf das hören während seiner Lebzeit noch. Denn danach, wenn ein Mensch stirbt, kann er sich nicht mehr bekehren. Du kannst ja auch nicht taufen lassen für Tote oder sonst irgendwas. Das sind ja auch gängige Irrlehren heute, die Jesus hier versucht deutlich zu machen. Du musst während deinen Lebzeiten die Entscheidung, die finale Entscheidung treffen, für oder gegen Gott, weil danach wird es nicht mehr möglich sein. Und wenn du das jetzt, dann solltest du unbedingt auf Mose und die Propheten hören. Im Übrigen auch noch ganz wichtig, Jesus verweist auf Mose und die Propheten und heute haben wir auch die geläufige Meinung im breiten Christentum oder zumindest unter vielen, wir brauchen die Propheten nicht mehr, wir brauchen Mose nicht mehr. Wir haben Christus, wir leben in der Gnade.
Mhm.
Und Jesus macht nochmal deutlich, auf Mose und die Propheten sollst du hören, denn wir sind eins. Mose, die Propheten und das Neue Testament sind verschmolzen. Das ist eins. Ja. Ja. Das kann man nicht
voneinander trennen. Genau, jetzt könnte einer sagen, aber also du sagst, das ist ein Gleichnis oder das ist eben so eine Metapher, so eine Idee. Und anderer sagt aber, nee, das ist wirklich so geschehen. Woher können wir wissen, also was für Punkte können wir greifbar machen, um zu sagen, das ist nur eine Metapher, die Christus hier verwendet?
Mhm.
Ich habe mindestens zwei Dinge, die sofort ins Auge fallen.
Ja.
Das eine ist, Es wird hier gesprochen in Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Also Abrahams Schoß musste sehr groß sein, wenn all die Totengerechten in Abrahams Schoß kommen. Genau. Und zum anderen in Vers 24, da heißt es, und er, also dieser Reiche, rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Wenn ich mir vorstelle, da ist jemand am Leben und sitzt im Feuer, der wird andere Sorgen haben, als dass jemand einen Tropfen Wasser auf seine Zunge gibt.
Ja.
Also das ist eine Metapher, die hier verwendet wird, um was anderes auszudrücken. Ist heute nicht unser Thema, aber nur weil das so ein Text ist, der so ganz oft gesagt wird, Moment mal, eigentlich, die Bibel hat eigentlich nicht recht mit den Zeugnissen, die sie gibt, denn Christus sagt ja, die Toten leben, oder, ja, es ist verrückt zu sagen, die Toten leben, aber die Toten haben Bewusstsein und können sich austauschen irgendwie. In dieser einen Geschichte, man sollte auch nicht, selbst wenn man dieses Gleichnis nicht richtig einordnen kann und sich die Zeugnisse der Bibel durchliest, wenn man 20 Bibelstellen sagen, die Toten ruhen, die Toten schlafen, sagt Christus ja auch über Lazarus, sie haben kein Bewusstsein. Und eine Stelle scheinbar erstmal sagt, hier unterhalten sich zwei Tote, dann sollte man nicht die 20 Stellen wegwerfen und die eine hervorheben, sondern sollte sagen, die eine verstehe ich vielleicht irgendwie nicht, die muss ich mir nochmal angucken. Ja. Aber ich habe hier 20 Zeugnisse in der Bibel, die sehr deutlich machen, die Toten ruhen. Nur so ein Hinweis zu, wie studiere ich die Bibel?
Absolut richtig, genau, kann ich nur unterstreichen.
Das ist aber so eine typische Stelle. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Stelle, die gerne gelesen wird. Das ist die Hexe von Endor, die kennst du bestimmt.
Erster Samuel,
genau. Können wir auch nicht lesen. 28, genau. Das können wir jetzt auch nicht ganz lesen, weil das auch sehr lang ist, aber die Zuschauer kennen sie wahrscheinlich, diese Geschichte. Wenn nicht, kann man sie mal lesen. Wir können zumindest drüber sprechen schon mal. 1. Samuel 28, das ist diese traurige Geschichte von dem König von Israel, dem ersten König, Saul. Und Saul hatte viele falsche Dinge gemacht. Und Gott sprach nicht mehr zu ihm. Weder durch Träume, noch durch Visionen, noch durch Propheten. Und Saul wird jetzt belagert von einem riesigen Heer von Philistern. Und er macht sich Sorgen, ernsthafte Gedanken. Was kann ich machen, was kann ich tun? Und da Gott nicht zu ihm spricht, geht er jetzt zu einer Totenbeschwörerin, also einer Hexe, die Hexe von Endor oder die Magierin, wie immer sie genannt wird. Und lässt sich jetzt fragt sie jetzt, kannst du mir nicht den Samuel herbeibringen, also den Propheten, der schon gestorben ist, der früher mit mir gesprochen hat zu Lebzeiten, der jetzt aber gestorben ist und ich möchte seinen Rat haben, ich möchte, dass er noch mit mir spricht. Gott hatte ja bei Todesstrafe verboten, dass sowas im Land passiert, dass irgendjemand sich mit Hexen einlässt, also mit so dunkler Magie. Saul geht trotzdem hin und jetzt fängt die Hexe an, in ihrer Grube da an, irgendwie ihre Sachen zu murmeln. Und tatsächlich, dann lesen wir, wo ist denn das, in Vers 3?
Im Prinzip geht es
12.
Ja,
12.
Ja.
Und als nun die Frau Samuel sah, also sie kam hervor, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist ja Saul, jetzt erkennst du, dass er der König ist. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Also was siehst du? Er fragt, was siehst du, Frau? Er selber sieht gar nichts, aber sie sieht was. Die Frau sprach zu Saul, ich sehe ein Götterwesen aus der Erde aufsteigen. Und er sprach, wie sieht es denn aus? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist mit einem Obergewand bekleidet. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Angesicht zur Erde und verbeugte sich. Und da heißt es, Samuel aber sprach zu Saul. Also interessant, Saul sieht hier erstmal nichts. Also die Frau sieht hier etwas, die macht da irgendwas in dieser Grube, das ist so eine Totenbeschwörerin. Jetzt kommt ein Samuel, ein Prophet hervor, zumindest suggeriert man das, wenn man diesen Text liest, denn Saul selber sieht es ja nicht. Aber er fragt, was siehst du? Und sie beschreibt da was und Saul sagt, ah, das ist Samuel, das ist der. Und dann fängt ja dieser Samuel jetzt an zu reden mit dem Resultat, dass Saul sich am nächsten Tag umbringt, also Selbstmord. Jetzt, ich meine, ist hier nicht ein scheinbar Toter plötzlich am Leben oder entweder wieder ins Leben berufen oder er schwebt in irgendeiner Sphäre und ist irgendwie lebendig. Hm. So wirkt das ja.
Genau. In der Tat, das ist eine der ganz wenigen Bibelstellen, die für so etwas oder ja, für solche Sachen hervorgezogen werden, dass also Tote doch erscheinen können und eigentlich gar nicht tot sind, sondern sie sind ja dann entweder bei Gott oder eben im Hades, in der Hölle, wie es der Volksmund sagt. Warum kann das nicht sein? Du hast vorher erwähnt, wenn wir 100 Zeugnisse haben, die ganz klar und deutlich belegen, das kann nicht sein, aber eins, das offensichtlich scheinbar das Gegenteil beweist, dann würde sich ja die Bibel widersprechen. Geht nicht. Die Bibel widerspricht sich nicht. Das heißt, ich habe etwas falsch verstanden. Wenn irgendwo ein Widerspruch, ein scheinbarer Widerspruch, dann habe ich etwas falsch verstanden. Jetzt muss ich hergehen. Ich kann natürlich sagen, ich nehme den ganzen roten Faden der Bibel. All das, was mir die Bibel, was mich die Bibel lehrt, klar und deutlich werfe ich über Bord und nehme einen Text, wo ich mir nicht sicher bin, aber der gefällt mir, weil ich meine Theorie damit bestätigt sehe. Das geht nicht. Da würden wir einen großen Fehler begehen. Warum kann das aber nicht sein, dass Samuel hier erschienen ist? Die Bibel hat, wie ich erwähnt, jetzt Zeugnisse, dass die Toten nicht erscheinen. Wir haben im Prediger 9 vorher gelesen, 9, Vers 5, Vers 10.
Sie wissen nichts,
genau. Sie wissen nichts, sie können nicht reden, sie können nicht fühlen, nicht denken, nicht handeln. Sie sind abgeschnitten komplett, sie sind weg. Ja. Jetzt haben wir aber in Vers 6 etwas ganz Interessantes in diesem Kapitel. Und das hattest du auch vorher auch erwähnt. Und Saul befragte den Herrn. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch die Propheten. Keine Propheten, keine Träume. Urim waren die Priester, die haben diese Steine, die Lose gehabt, mit denen sie Gott befragt haben, über die das auch immer gerne gemacht wurde. Ja. Aber Gott antwortete nicht mehr. Das heißt, Saul war von Gott verworfen. Es war vorbei. Gott antwortet nicht. Jetzt soll plötzlich Gott durch Samuel antworten. Ah, ich habe es mir überlegt, Saul. Ja, nein, auf keinen Fall. Und wir wissen, dass Satan, das sagt auch Paulus in Thessalonicher auch, das spricht auch in Timotheus, er spricht eigentlich viel darüber, dass am Ende der Zeit, sollen wir wirklich Acht darauf geben, da wird Satan ganz massiv Geschütz auffahren, um Menschen zu täuschen. Und wir wissen, Satan kann sehr wohl Gestalt von Menschen annehmen und zu dir sprechen. Mhm. Er kann jederzeit
sich als Engel des Lichts.
Genau,
als Engel. 2. Korinther 11, 14. Ne?
Ja, mhm. Er kann erscheinen und spricht zu dir und zu mir und zu wem er will. Und die Frage ist, prüfe ich das noch oder nehme ich diese Erfahrung als eine Gotteserfahrung und sage, das war's und frage die Bibel nicht mehr. Und das ist die Gefahr dahinter.
Genau, wir wissen auch von Jesus, wenn er über Satan spricht, dann sagt er ja, Satan ist ein, also Johannes 8, 44, er ist ein Lügner, genau. Der Vater derselben und er ist ein Menschenmörder.
Ein Mörder, ja.
Wir wissen, okay, also der Teufel lügt, also er versucht irgendwelche Dinge, ja, Unwahrheiten dir ins Leben zu bringen, damit sie deinen Weg verändern. Ja. Jetzt, wenn wir das wissen, was ist hier passiert tatsächlich, also wenn wir diese Geschichte genau analysieren, merken wir hier sehr, sehr deutlich, dass hier nicht Samuel auferstanden ist. Der Teufel hat keine Macht, den Toten da auferstehen zu lassen. Also Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und Gott wird auch nicht Samuel hervorgerufen haben, denn er hat Saul verworfen gehabt. Also er spricht nicht mit ihm durch Propheten. Warum sollte er jetzt einen Propheten vom Toten, von den Toten auferwecken, das zu machen?
Ja, er steht ja auch, noch, er sprach nicht mehr.
Genau.
Er antwortete nicht.
Und dann haben wir noch eine Hexe. Also ja. Gott hatte verboten, diese Hexen, wenn er wusste genau, ihr dürft keine Toten befragen, ihr dürft nicht irgendwie solche Dinge machen, 5. Mose, ja. Denn es ist gefährlich, was ihr da tut. Denn er weiß, sie spielen hier mit Dämonen. Sie spielen mit übernatürlichen Dingen und die Dämonen täuschen sie natürlich. Die Leute vermissen vielleicht die Verstorbenen und die Dämonen stellen sich als die Verstorbenen dar. Super gefährlich. Und Gott verbietet das und er wird ja kaum dieser Hexe erlauben, das, Macht über den Samuel zu haben.
Richtig. Darf ich noch ein kleines was dazu lesen? Ja?
Achso, ich wollte nur kurz sagen, was Ellen White dazu schreibt. Aber
ja, nein, mach nur. Dann wollte ich noch kurz eine Klammer aufmachen danach.
Zu Ellen White, Engelseite 110, das lese ich einfach mal vor, da schreibt sie über diese Begebenheit. Da sagt sie, als Saul nach Samuel fragte, ließ der Herr nicht Samuel erscheinen. Er sah nichts. Es war Satan nicht gestattet, die Grabesruhe Samuel zu stören und ihn tatsächlich bei der Hexe von Endor erscheinen zu lassen. Gott gibt Satan nicht die Macht, Tote auferstehen zu lassen. Aber Satans Engel nehmen das äußere Erscheinungsbild toter Menschen an und sprechen dann wie sie und verhalten sich wie sie, damit er durch diese vermeintlichen toten Freunde seinen Betrug an den Menschen noch besser ausführen kann. Satan kannte Samuel gut. Und er wusste genau, wie er ihn vor der Hexe von Endor nachmachen und wie die richtige Aussage über das Schicksal von Saul und seinen Söhnen lauten musste. Der Bericht vom Besuch Sauls bei der Hexe von Endor bereitet vielen Bibellesern Schwierigkeiten. Manche meinen, Samuel habe tatsächlich an der Unterhaltung mit Saul teilgenommen. Aber die Bibel selbst begründet hinreichend den gegenteiligen Schluss. Genau. Nur von Ellen White ist mal so, also sie sagt sehr deutlich,
ja,
was hier passiert ist.
Mhm. Richtig, ja. Nahtoderfahrungen, warum ist das so gefährlich? Wie wir schon gesagt hatten, also das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Es kann ein Streich von meinem Gehirn sein, es kann sein, dass Gott mir etwas zeigen will, es kann aber auch das Gegenteil sein, dass der Feind mich irgendwo in die Irre führen will. Mhm. Ich denke, ohne das jetzt bewerten und beurteilen zu wollen, ich denke, dass das Letztere das häufigste der Fall sein wird. Dass der Feind in irgendeiner Form den Menschen einen Streich spielen will, will es aber da nicht bewerten und beurteilen, das ist nur meine Annahme. Warum ist es aber gefährlich? Wenn eine Sache geschieht, die wir auf dieser Ebene, wie es der Saul erlebt, da erscheint mir ein Toter und spricht ja. Und jemand, der eine Nahtoderfahrung hat und ihm erscheint jemand, ein Toter, der ihm irgendeinen Weg zeigt, der nicht biblisch oder sonst was, ja, und vor allem die Tatsache, ein Toter kommt und spricht ja, allein das schon, ja. Warum ist das gefährlich? An und für sich kann man ja sagen, ja, meine Güte, der ist erschienen, hat mir was gesagt, aber ich fertig, ich kümmere mich nicht weiter mehr, ist erledigt. Könnte man so annehmen. Aber was ist, wenn mich das beschäftigt? Und ich gehe jetzt weiter. Ach, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, ich habe mit meinem Vater gesprochen, mit meiner Schwester, die bei einem Unfall gestorben ist. Das war so toll. Ich muss das nochmal haben.
Ich suche mir ein Medium, um sie anzurufen.
Genau.
Und schon bist du in der Falle des Teufels.
Ganz genau. Und wir reden hier von Spiritismus, von Okkultismus. Mhm. Und okkulte Belastungen sind meiner Meinung nach die größte psychische Keule, die einen Menschen treffen kann, weil da kommt er auch nicht mehr raus. Da kann dir kein Psychiater helfen. Eine okkulte Belastung ist eine Sache, wo Gott dich befreien muss.
Also genau. Also er kommt raus durch Christus.
Durch Christus. Genau, aber ein Mensch an sich, ja, ein Psychiater, also kann der denkt vielleicht, Mensch, der was hat der? Dem geht's nicht schlecht. Der träumt, dem geht's nicht gut. Der träumt immer schlecht und der ist am Ende und der Psychiater weiß gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. Ja, und der kann dir nicht helfen. Da kann dich nur Gott raus. Und auf der Schiene zu landen, ist meiner Meinung nach natürlich ein Triumph Satans, aber auch für den Menschen, dass eines der schlimmsten Dinge, die einem Menschen passieren können.
Wir kennen die Zeugnisse in der Bibel, ne? Wenn die Menschen besessen waren, also wenn sie sich darauf eingelassen haben und dann immer mehr reingezogen wurden, bis sie irgendwann wirklich von Dämonen besessen waren und gar nicht mehr Herr ihrer selbst waren.
Genau.
Das ist eine gefährliche Sache. Ich finde es interessant, weil du musst dir vorstellen, die Engel im Himmel sehen, was hier passiert. Die sehen auch die Täuschung des Teufels. Und ich habe mir gedacht, was sagt er denn, weil was können wir dagegen tun? Also Täuschungen werden immer mehr werden zum Ende der Zeiten hin. Und ich habe mal einen Ratschlag von Ellen White gelesen in Erfahrung und Gesichte, Seite 211. Mhm. Da sagt sie, ich sah, dass die himmlische Schar in Unwillen über dieses freche Werk Satans erfüllt war. Ich fragte, warum all diese Betrügereien so viel Eindruck auf die Gemüter der Menschen machen dürften, während die Engel Gottes mächtig seien und leicht die Macht des Feindes brechen könnten, wenn sie beauftragt würden. Dann sah ich, dass Gott wusste, dass Satan alles versuchen würde, um die Menschen zu vernichten. Deshalb hat er sein Wort schreiben lassen und hat seine Absichten betreffend des menschlichen Geschlechts so klar dargelegt, dass der Schwache nicht zu irren braucht. Seitdem er sein Wort den Menschen gegeben hat, hat er es sorgfältig vor der Vernichtung durch Satan oder seine Engel oder irgendeinem seiner Diener oder Stellvertreter bewahrt. Während andere Bücher vernichtet werden können, ist es unzerstörbar. Und nahe am Ende der Zeit, wenn die Täuschung Satans zunehmen werden, soll es so vervielfältigt sein, dass alle, die es wünschen, eine Abschrift davon haben können. Sie können dann, wenn sie wollen, sich selbst gegen die Verführung und die lügenhaften Wunder Satans wappnen. Stark, oder? Ellen White sagt, Gott hat dieses Wort hier bewahrt. Er hat es uns gegeben. Also die Engel könnten ja sofort jede Betrügerei Satans aufklären. Würde Gott sie senden, hätten sie die Macht dazu und könnten sofort dem Teufel widerlegen. Aber Gott hat uns dieses Buch gegeben und hat uns das erhalten bis auf die heutige Zeit. Es ist unzerstörbar, sagt Ellen White. Und es soll am Ende der Zeit so vervielfältigt sein, dass alle Menschen diese Waffe, dieses Schwert Gottes haben können und diese Dinge selbst bewerten können. Ist es wahr, was ich da gesehen habe? Oder hat mir da der Teufel vielleicht einen Streich gespielt? Oder Sauerstoffmangel im Gehirn mich zu Halluzinationen veranlasst? Ist es wahr oder ist es falsch? Ja. Und das kann ich bewerten. Deswegen hat Gott diese Bibel erhalten. Ich kann selber nachprüfen.
Genau, genau.
Finde ich beeindruckendes Zitat.
Ja, das ist wirklich, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Ellen White hat ja auch ein ganzes Kapitel darüber im Großen Kampf geschrieben, die Bibel eine Schutzwehr. Und sie nimmt Bezug ganz besonders auf die Endzeit, wie wichtig das Wort Gottes ist. Es ist die Säule, das Fundament, denn ohne keine Chance. Und Um ein ganz simples Beispiel zu erwähnen. Wenn in der Bibel steht, du sollst nicht Ehe brechen, ja, dann ist das eine klare Aussage. Du sollst nicht Ehe brechen, daran gibt es nichts zu rütteln. Ja. Wenn aber jetzt jemand mir erscheint, ein Engel vom Himmel, also Satan, ja, schöne Gestalt, spricht mit einer himmlischen Stimme und sagt mir, ich habe eine neue Offenbarung. Ehe spielt keine Rolle mehr, Gender, alles, was weiß ich. Ja. Zack, was mache ich jetzt? Der von der Bibel nichts hält, der folgt dieser Offenbarung. Und so verführt Satan Millionen und Millionen und Millionen. Und das ist genau der Punkt. Da müssen eigentlich so einfach und doch so schwer, weil wir uns viel zu sehr auf Erfahrungen verlassen, die wir mit anhand der Bibel nicht mehr prüfen. Das ist der Punkt, das ist der Fall.
Da sagst du gerade einen wichtigen Punkt. Wir können mal Galater 1, 6 bis 8 lesen.
Ja, genau.
Falsches Galater Evangelium. 1, 6 bis 8. Genau. Gerade wo du davon sprichst. Das ist genau der.
Genau.
Ist das der? Ist das der? Genau. Galater 1, 6 bis 8. Paulus sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Ja. Sagt sogar, wenn ein Engel vom Himmel käme.
Genau.
Und er sagt, eigentlich leben die Toten. Paulus sagt, der sei verflucht. Also, wer immer das tut, lügt. Und das finde ich beeindruckend. Also, weil wir sagen ja manchmal, gut, Menschen können sich irren, aber wenn da jetzt mir mein toter Urgroßvater erscheint oder ein Engel vom Himmel mir das sagt, die leuchtende, strahlende Gestalt, und sagt mir, das ist aber nicht richtig, was da in der Bibel steht. Eigentlich ist es so, muss ich sagen, du bist ein Lügner. Richtig.
Und warum das auch nicht sein kann, überleg mal, was wäre das für ein Gott, der Folgendes zulässt? Der sagt, ich habe euch mein Wort gegeben hier, die Bibel, danach soll ihr leben. Jetzt kommt irgendein Engel, der hat eine Offenbarung, die könnt ihr auch annehmen, auch wenn die der Bibel widerspricht. Der nächste Engel hat eine nächste Offenbarung. Dann haben wir hier 1000 Leute, 1000 Christen, der eine hat die Offenbarung bekommen, der andere die. Jeder geht in seine Richtung und am Ende hast du eine Anarchie pur auf geistlicher Ebene, auf religiös-geistlicher Ebene, nur noch Anarchie. Wie könnte da die Einheit in Christus vollzogen werden? Überhaupt nicht möglich. Überhaupt nicht, wenn wir nicht ein gleiches Fundament haben. Das ist ganz wichtig. Das gibt es auch nirgends in einer Schule. In einer Schule hast du dein Mathebuch und nach diesen Regeln wird Algebra, wird Geometrie, was auch immer, alles gelehrt. Da kann nicht jeder sagen, nee, ich weiß es so, der andere so. Was kommt da am Ende raus?
Ja. Genau, also es ist unumstößlich, dieses Wort. Gott hat es verteidigt. Ja.
Genau,
es ist wichtig für uns zu wissen. Weil gerade wenn wir solche Visionen oder solche Dinge sehen, wir müssen die ja bewerten können. Also wir müssen ja wissen, also zumindest verstehen können, ist das jetzt was Echtes oder ist das was Falsches? Und gerade diese Nahtoderfahrungen, die sind ja bei vielen so, sie haben so was Mystisches.
Ja.
Und ich habe einen Text gefunden im 5. Mose 13, da die ersten vier Verse, 5. Mose 13, 1 bis 4, da heißt es, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt, das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast, und lasst uns ihnen dienen. So sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Also die Warnung. Es könnte sein, dass hier irgendwelche Propheten oder Träumer in eurer Mitte aufstehen, die ein anderes Evangelium verkünden, die euch also von Gott wegführen.
Genau.
Da heißt es, solchen Leuten glaubt nicht.
Selbst wenn das eintritt.
Ja, genau. Sogar, ja. Genau.
Es gibt ja Nostradamus oder ich glaube Alois Irlmeier, vielleicht schon mal gehört.
Ja, also gibt es ein paar.
Genau. Da sagt man dann, ja, was weiß ich, 60, 70, 80, 90%, ich weiß nicht, der seiner Prophezeiungen sind eingetreten. Ist ja schön. Aber nicht 100. Ja. Interessant ist, die Bibel, der Maßstab der Bibel liegt bei 100. Dann ist es nur von Gott. Ja. Aber auch wenn die anderen Prophezeiungen eintreten, ja, und du siehst, boah, der hat das gesagt, das ist genauso gekommen, ja.
Genau.
Aber er führt dich weg vom Wort.
selbst wenn 100% der Prophezeiung eintreten.
Selbst dann.
Aber es geht in die falsche Richtung.
Wenn er dich,
genau, genau, weiß, also er hat scheinbar alle Argumente auf seiner Seite und ein Wunder nach einem und Zeichen passieren hier.
Ja.
Aber wenn es gegen das Wort Gottes ist, und dann darf ich es nicht annehmen. Und das Interessante ist, wir sollen es prüfen, ne? Also damit wir nicht verführt werden. Deswegen hat Gott dieses Wort erhalten.
Ja.
Und gerade solche Dinge, vielleicht wenn ich sogar selbst betroffen bin, du hattest vorhin gesagt, also wie viele Leute diese Nahtoderfahrung haben. Wenn ich vielleicht selbst sowas hatte, muss ich selbst bewerten können. Ich kann jetzt sagen, ich glaube dem, was ich erlebt habe, oder ich glaube dem Wort Gottes.
Genau.
Und das ist so eine Sache. Wir sollen nämlich, das können wir mal lesen, im 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, was Paulus sagt, wie wir es bewerten sollen. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Dass er, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das ist wichtig für uns, dass wir unseren Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Denn meine Gedanken können manchmal sagen, das, was ich gesehen habe, sieht aber so realistisch aus und das scheint so wahr zu sein, also muss ich das doch glauben. Aber er sagt, ich muss den Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also wenn ich weiß, Christus sagt, es ist anders und da erscheint mir irgendeine Lichtgestalt, den ich vielleicht für Christus selbst halte, und er sagt aber was anderes, als hier steht, dann muss ich, auch wenn alles in mir dazu strebt, dem zu glauben, den Gedanken gefangen nehmen unter das Wort Gottes.
Genau.
Aber ich muss sagen, also selbst meine ganze Vernunft, mein ganzer Verstand, alles mir irgendwie sagt, das muss schon wahr sein, aber das Wort Gottes sagt, es ist nicht wahr, dann muss ich es unter das Wort Gottes packen.
Genau.
Denn, also Paulus sagt, das ist der ultimative Maßstab, den wir haben.
Genau.
Und Gott selbst widerspricht sich nicht mehr.
Richtig. Interessant ist auch, dass dem Saul genau das passiert ist. Als er König wurde von Israel, hat er aufgeräumt in Israel und hat vieles getan, also was nicht in Ordnung war, hat er weggemacht, ja, die Götzendienst und so was. Und ist aber ganz speziell auf eine Sache, diese Totenbeschwörerin und sowas, ja. Das hat er am Anfang radikal weggefegt. Und nicht umsonst sagt der Paulus, der Hund frisst, was er gespeit hat. Ne? Hm. Und genau das passiert dem Saul am Ende. Also er geht das, was er eigentlich, wo er noch als treuer Mann Gottes dastand, ja, und beseitigt hat, diese Totenbeschwörungsgeschichten, diese Hexengeschichten, das hat er ganz massiv bekämpft. Ja. Dort landet er am Ende wieder und befragt die. Also hätte er eigentlich, wusste er, das kann nicht Samuel sein. Das wusste ich. Aber er war schon so weit gefallen, dass es ihm gar nicht mehr bewusst war. Er hat seine Gedanken nicht unter dem Gehorsam Christi gestellt.
Genau, er hatte auch Angst und keine Hoffnung mehr. Ne? Und dann hat ihn das dazu getrieben, dem Satan wirklich, also
in die Finger seiner Verzweiflung.
Ja,
ja, genau.
Ja. So. Jetzt, wenn wir vielleicht die letzten paar Minuten, die wir noch haben, noch ganz kurz drauf gucken. Wir wissen, dass diese Erfahrung, es wird auf Visionen, Gesichter und solche Dinge zunehmen werden zum Ende der Zeit hin. Gerade in den letzten Tagen, da werden wir noch auffallend viele solche Bekundungen sehen. Also Träume, Visionen, vielleicht Nahtoderfahrung, wie man sie so nennt. Und da müssen wir auch gewarnt sein vor. Deswegen ist das ja auch ein interessantes Thema hier in unserer Sendung, weil es gerade eben darauf hinaufläuft. Wir gehen mal in 1. Timotheus 4 und lesen den ersten Vers. 1. Timotheus 4, 1. 1. Timotheus 4,1. Hier sagt Paulus, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Sagt, am Ende der Zeiten, da werden auffallend viele Leute sich irreführenden Lehren und Geistern, also Dämonen, zuwenden, weil eben diese Zeichen und Wunder zunehmen werden. Und dann muss ich halt selber vorbereitet sein, denn in der Zeit, in der wir heute leben, passieren auffallend viele solche seltsamen Dinge. Und die werden noch zunehmen, umso weiter wir zum Ende der Zeit kommen.
Genau.
Und dann müssen wir eben wissen, die Dämonen versuchen übernatürliche Dinge, die für uns unerklärlich sind, die uns aber platt machen, wenn wir sie sehen. Und dann müssen wir sie und das Wort Gottes, also das Wort Gottes gegenhalten und prüfen. Und dann werden sie nicht standhalten.
Ja, da spielt auch eine ganz wichtige Sache, eine entscheidende Rolle. Und zwar, ich glaube, auch in 1. Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, Wellenlänge 2. Und dort, ja, ab Vers 9 ungefähr. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder, da spricht also Paulus.
Wir sind Antichristen.
Genau, richtig. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Es ist interessant, wie Gott hier argumentiert. Also es geht nicht darum, dass, das, was ich vorher sagte, es ist elementar, es ist von absoluter Wichtigkeit, die Liebe zur Wahrheit zu haben. Die Liebe, also das ist das Element. Wenn uns die Wahrheit nicht interessiert, dann werden wir garantiert aufs Glatteis geführt werden. Das heißt, habe ich ein Interesse daran zu wissen, was wirklich passieren wird in der Endzeit? Oder sage ich, ach, so wichtig ist er, Gott ist auch nicht so kleinlich. Ja, aber Satan nutzt jede, wird dir überall eine Schlinge hinstellen.
Und die Liebe zur Wahrheit, ne?
Genau.
Dein Wort ist Wahrheit, Johannes 17, 17.
Absolut.
Wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht kennen,
genau,
dann haben wir keinen Schutz.
Richtig.
Also wenn die Bibel uns nicht aufklärt, was ist wahr und was ist falsch, sondern ich muss meinen eigenen Gedanken vertrauen, einer Zeit, wo lauter Zeichen, Wunder, Visionen, Träume, falsche Propheten auftreten, sogar falsche Christusse, sagt Jesus selbst. Kommen also lauter Leute, die irgendwie scheinbar große Zeichen und Wunder machen können. Und dann, wenn ich dann keine Möglichkeit habe, das zu bewerten, zu sagen, das ist wahr oder das ist falsch, sondern nur nach meiner eigenen Intuition gehe, dann muss ich dem Teufel auf den Leim gehen.
Genau. Und hier kommt ein ganz entscheidender Punkt. Ist uns eigentlich bewusst, was das bedeutet, wenn Gott hier, wie er sagt, zulässt, dass uns die Macht der Verführung überkommt und wegführt zu unserem Ehe, wir werden ewig verloren sein. Das ist vorbei. Ist uns bewusst, was das bedeutet, wenn das passiert, nur aufgrund dessen, weil wir kein Interesse an der Wahrheit hatten, weil wir keine Liebe zu Wahrheit. Und dann ist es einfach einmal vorbei. Wegen was? Nur weil wir uns irgendwelchen Mächten und Kräften hingeben und uns verführen lassen und uns das egal ist. Das ist so, das kann ich nicht nachvollziehen. Eigentlich ist es so leicht. Aber Gott sagt, es kommt der Zeitpunkt, da sende ich euch eine Macht der Verführung, der niemand mehr widerstehen kann. Nicht, weil ich euch kaputt machen will, sondern ihr habt euch dafür entschieden. Und ihr könnt auch nicht mehr zurück. Also wir leben sehr gefährlich, wenn wir die Wahrheit nicht ernst nehmen. Sehr gefährlich.
Das ist, glaube ich, das ist die große Gefahr bei diese Nahtoderscheinung. Die sehen wir jetzt gerade relativ viel in den Medien.
Ja.
Und es wird so ein bisschen so gehypt. Das heißt, dann kommen Berichte von Menschen, was sie gesehen haben. Oder erzählen diese Menschen ja wunderbare Dinge. Ich habe dieses Licht gesehen und dann sprach irgendwie ein Toter mit mir und hat mir gesagt, alles ist gut, wir kommen alle in den Himmel zum Beispiel. Also es werden übernatürliche Dinge gezeigt, die Menschen können bezeugen, sie haben was gesehen. Andere hören sich das an und sagen, ah, so ist das, die sind alle im Himmel und so. Guck, wie sein Leben verändert wurde und so. Er ist jetzt ein anderer Mensch.
Ja.
Er nennt sich vielleicht sogar jetzt Christ. Also es sind Dinge passiert in seinem Leben, er hat einen Wandel erfahren und er berichtet von Dingen. Jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder ich glaube ihm, der wirklich ein ehrlicher und lieber Mensch ist, oder ich glaube der Bibel, wenn ich sie dann kenne. Dann treffe ich eine Entscheidung. Wenn ich die Bibel gar nicht kenne, bin ich sowieso fast verloren. Dann kann ich, also wie soll ich das aufklären? Ich vermute, derjenige sagt vielleicht die Wahrheit, aber ich kann ihn nicht bewerten. Ich nehme es mal an, der hat das wirklich gesehen. Aber ich kann ihn nicht bewerten, ist das wahr oder ist das falsch.
Ja.
Selbst wenn ich ihn für treu und aufrichtig halte. Und diese Gefahr, wenn das jetzt in den Medien verbreitet wird, und viele Menschen sehen das, sagen sie, oh, das ist was Übernatürliches, das ist was Spannendes, habe ich sowas auch? Was habe ich im vorigen Leben getan und so? Und das sind so Verführungen, die wir heute massiv sehen in diesen letzten Tagen. Und deswegen diese Nahtoderscheinungen sind nicht so einfach wegzutun und zu sagen, glaube ich nicht dran, sondern es ist schon eine ernste Sache, die uns jetzt am Ende der Zeit massiv begegnen werden auch. Weil diese Zeugnisse oft gegen die Bibel sprechen. Ich will nicht ausschließen, dass Gott natürlich zum Zeitpunkt des Todes auch zu Leuten spricht und ihnen auch was zeigen kann, was offenbaren kann.
Richtig.
Aber es darf seinem Wort nicht widersprechen.
Genau.
Gott würde sich niemals selbst widersprechen.
Ganz genau.
Er ist Wahrheit und sein Wort ist Wahrheit.
Genau. Und was mich ein bisschen irritiert an den Nahtoderfahrungen ist, dass sie eigentlich generell, ich weiß nicht, ob du das so mit so erlebt hast, wenn du dir eine durchliest oder mal ein YouTube-Video irgendwas anschaust, generell sind das alles positive Dinge. Also da wird nie der Teufel ins Spiel.
Ich habe sogar schon, ich habe wenige andere auch gesehen. Aber
wenige andere. Da wird nie oder kaum der Teufel ins Spiel und die Frage gestellt, woher kommt das jetzt? Mhm. Jetzt nehmen wir mal, legen wir das Ganze auf den Prüfstand, ja, auf die Bibel. Woher kommt das? Es wird eigentlich extrem stark vernachlässigt. Es geht immer alles grundsätzlich in eine positive Richtung. Ja, Gott hat mir gezeigt, Gott hat mir gesagt, der Engel war, der war. Aber wo kommt das eigentlich? Die Analyse anhand des Wortes Gottes, die fehlt mir bei den NATO-Erfahrungen in vielen Fällen.
Genau, ich habe ganz, ganz wenige gesehen, wo wirklich auch was Negatives gezeigt wurde. Zum Beispiel jemand, der sagt, ich habe eine brennende Hölle gesehen, da waren lauter Leute und ich wurde geschickt, um Leute zu warnen. Nennt man okay. Also, was er da gesehen hat, was suggeriert das an den Menschen? Dann sagst du, da war eine Hölle und da saßen die ganzen bösen Leute drin und die wurden ewig gequält. Das suggeriert bei den Leuten, dass Gott ein Tyrann ist. Und das sind so Dinge, Satan arbeitet halt auf perfide Art und Weise, also subtil und zeigt halt Dinge. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, die Menschen aufzuklären, ihnen die Wahrheit zu sagen. Also die Wahrheit aus dem Worte Gottes. Wenn sie solche Dinge hören und sehen, sind sie natürlich fasziniert. Das wäre jeder, der, also wenn man übernatürliche Dinge sieht, ist man erstmal fasziniert. Ob das nun ein Engel ist oder ein gefallener Engel, ein Dämon, was wir sehen, bewegt was in uns. Und wenn der Mensch aber keine Möglichkeit hat, das zu prüfen, weil die Bibel nicht kennt, da sind wir Christen gefragt. Und da müssen wir den Menschen dann auch helfen. Also das heißt nicht, dass wir den Menschen sagen, du musst das glauben, was ich dir sage, sondern wir können den Menschen sagen, wir glauben, dass es so und so ist, weil die Schrift das sagt. Und dann kann der Mensch es sich selbst entscheiden. Aber er hat sozusagen noch eine zweite Sichtweise darauf.
So ist es.
Und das glaube ich, genau, deswegen müssen wir uns zwangsläufig auch als Christen, auch in den verschiedenen Gemeinden, mit diesem Thema auseinandersetzen und auch bedenken und uns bewusst machen, davon werden wir noch häufiger und noch öfter Sachen hören jetzt in der nächsten Zeit. Ja. Und so weiter dass die Zeit vorangeht, umso näher wir dem Ende kommen, umso mehr wird Satan anfangen, die Menschen zu verführen dahingehend.
Ellen White sagt, der Spiritismus wird am Ende enorm stark zunehmen, das sogenannte Feuer vom Himmel. Ne?
Genau, ja, genau.
Und da müssen
Offenbarung 13.
Richtig, da müssen wir wirklich achtsam sein. Und es gibt nichts anderes. Es gibt nichts anderes als das Wort Gottes. Alles andere muss anhand vom Wort Gottes geprüft werden und niemals umgekehrt.
Amen. Danke dir. Das war, hat mich gefreut, dass wir dieses Thema machen konnten. Es ist ein schwieriges Thema.
In der Tat, in der Tat.
Aber dass wir es zumindest vielleicht mal besprechen konnten, um ein bisschen Hilfestellung zu geben, wie gehe ich mit sowas um. Ja. Wenn nicht jeder, der sowas hat, ist gleich automatisch ein Lügner. Der kann schon was gesehen haben und das müssen wir nur bewerten können.
Genau.
Also danke dir, danke
Gerne.
Euch, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.